Die Grenzen der Demokratie, Freiheit und Protest im vereinten Deutschland, darüber diskutieren neben Jörg Ganzenmüller der Ministerpräsident von Thüringen, Bodo Ramelow, Die Linke, seine Vorgängerin von 2009 bis 2014, Christine Lieberknecht, CDU, und Nancy Aris, sächsische Landesbeauftragte zur Aufarbeitung der SED-Diktatur. Ist Freiheit nicht mehr so selbstverständlich? Sind die Orientierungspunkte zur Abwägung bereits im Streit? Bodo Ramelow beginnt.
Sie haben jetzt eine große Frage in den Raum gestellt. Wenn ich jetzt an die letzten 2 Jahre denke, ist die Frage, was ist mit Freiheit zu bezeichnen? Die Einnahmen verlangt, der Staat soll sicherstellen, dass die vulnerablen Gruppen geschützt werden. Also war es erst eher ein Plädoyer für Impfverpflichtung. Die anderen haben dagegen gesagt, das ist ein Einbruch in meine Privatsphäre, gegen meinen Willen, ich lasse mich nicht impfen. Die einen haben gesagt, wir wollen demonstrieren, und die anderen haben gesagt, wir wollen, dass das Demonstrationsrecht so eingeschränkt wird, dass es dem Infektionsgeschehen entspricht. Daraufhin haben die einen wieder gesagt, dann demonstrieren wir nicht, sondern gehen spazieren. Und das Spazierengehen hatte demonstrativen Charakter, mit dem Ergebnis, dass am Ende die Polizei auf einmal zwischen beiden stand. Jetzt will ich Ihnen mal mein Dilemma erklären, unter dem ich in den letzten 2 Jahren gucken musste, wie ich überhaupt noch Orientierung auch mit mir selber habe. Die einen haben nämlich Demonstrationen angemeldet und die Regeln, die dann das Ordnungsamt erlassen hat, eingehalten. Die haben mehr Schwierigkeiten dann gekriegt, weil sie sich erkennbar gemacht haben. Und die anderen haben sich an gar keine Regeln gehalten, haben aber behauptet, sie leben in einer Diktatur und haben dann staatliche Institutionen angegriffen, Kommunalpolitiker zu Hause besucht, attackiert und alle Grenzen überschritten. Das ist der Spannungsbogen, den wir gerade in den letzten 2 Jahren erlebt haben, durchlebt haben, durchlitten haben. Und daher frage ich Sie zurück, was ist die gemeinsame Plattform, auf der dann adressiert an den Staat der Freiheitsbegriff zu definieren ist? Ich habe mich dann am Rechtsbegriff orientiert, nämlich an den gültigen Gesetzen. Und jetzt kommt das zweite Dilemma. Manchmal waren die Gesetze und Verordnungen so widersprüchlich, dass auch jeder gutmeinende Bürger auf einmal gesagt hat, er versteht seinen Staat nicht mehr. Und ich habe in einem Interview vor einiger Zeit ja mal gesagt, in was für einer Situation sind wir angekommen, wenn ein Ministerpräsident seine eigene Verordnung, die er unterschrieben hat, nicht mehr erklären kann, weil er sie auch selber nicht mehr lesen kann, weil sie auf einmal so einer Verrechtlichung folgt, dass sie am Ende alle Beteiligten überfordert. Insoweit haben wir jetzt etwas durchlebt, das auch viele Fragen an uns stellt. Und jetzt geht das Suchen los. Welche Freiheit meint es, die zu verteidigen ist, nämlich die Freiheit des Wortes? Und dass diejenigen, die am lautesten gebrüllt haben, die von der Diktatur gebrüllt haben, es so laut brüllen durften, aber gar nicht gemerkt haben, dass wenn sie in einer Diktatur gewesen wären, hätten sie gar nichts zu brüllen gehabt. Das ist mein Dilemma, deswegen beschreibe ich das nicht als klare Orientierung, sondern ich beschreibe auch mal, in welcher Zwickmühle auf einmal Verantwortungsträger stehen, die trotzdem alle 4 Wochen eine erneute Verordnung machen mussten, weil das Bundesverfassungsgericht allen Verordnungsgebern vorgegeben hat, alle 4 Wochen neu begründen zu müssen, warum wir in Bürgerrechte eingreifen. Es ist der Respekt vor dem Verfassungsgericht gewesen, der uns gezwungen hat, etwas zu machen, was ich gerne unterlassen hätte. Ich hätte gerne eine Verordnung gemacht, die nur dann geändert worden wäre, wenn sich am Pandemiegeschehen was geändert hätte. Und so haben wir auf einmal eine Situation gehabt, die für viele unüberschaubar war.
Ich versuche mal herauszufinden, ob das jetzt eine extreme Situation war, in der wir in diesen 2 Jahren waren, oder ob sich darin bestimmte Dilemmata zeigen, die eigentlich immer beim Abwägen und bei der Konfrontation unterschiedlicher Positionen um meine Freiheit, deine Freiheit sich zeigen. Ist hier etwas besonders sichtbar geworden, was eigentlich auch im Alltagsgeschäft immer bei politisch Verantwortlichen, Christine Lieberknecht, mitläuft, nur meistens nicht auf so einem hohen Eskalationsniveau?
Ja, also dieser These neige ich absolut zu, dass in den 2 Jahren Pandemiegeschehen letztlich etwas auf die Spitze getrieben wurde, beziehungsweise sichtbar wurde wie unter einem Brennglas, was sich aber über eine jahrelange Entwicklung schon angebahnt hat. Dazu gehört auch, dass man vieles, was man in früheren Jahren, ich sag mal, mit im allgemeinen Menschenverstand noch ausgefüllt hat, mit Abwägungsprozessen oder Aushandlungsprozessen zwischen verschiedenen Beteiligten, immer mehr verrechtlicht hat. Aber was nützt uns dieses immer weitere Verrechtlichen, was zu immer auch komplizierteren Gesetzeslagen, Verordnungslagen, Bodo Ramelow hat ja darauf hingewiesen, man kann das in allen möglichen Bereichen durchdeklinieren, geführt hat und der Geist dabei aber verloren geht. Und das ist eine Situation, eine Spirale, die zumindest ja in eine Richtung führt, die mir auch Sorgen macht und die uns dann auch auf schiefe Bahnen in der Gesellschaft, zumindest in Teilen der Gesellschaft, kommen lässt. Das heißt, eigentlich müsste man zurückgehen auf das alte Böckenförde-Zitat. Es stimmt schon, die Demokratie lebt von Voraussetzungen, die sie selber nicht schaffen kann. Die Weimarer Republik hatte eine gute Verfassung, eine gute Gesetzgebung, aber sie hatte am Ende nicht die genügend Demokraten, die sie gefüllt haben. Und wenn man immer weniger versteht von dem Recht, was einen betrifft, kann man es auch immer weniger ausfüllen, ist man auch immer weniger in der Lage, das zu verteidigen. Ich habe ein starkes Plädoyer für Bildung. Ich finde, Demokratie ohne Bildung geht überhaupt nicht. Bildung ist ein Schlüssel zur Mündigkeit. Aber wir haben zum Teil gesetzliche Situationen, da nützt einem die beste Bildung nichts, weil selbst die Fachleute remonstrieren und es nicht mehr verstehen. Und wie man da wieder runterkommt, das ist also ganz unabhängig von Corona für mich ein echtes Problem, aber dem werden wir uns stellen müssen. Da kommen wir nicht drum rum.
Es ist ja meistens im Alltag so, dass wir das gar nicht merken, wie viele Verträge wir mündlich abschließen, wenn wir eine Straßenbahn betreten zum Beispiel, was da automatisch passiert. Das ist ja aber eigentlich, Herr Ganzenmüller, auch immer verstanden worden als eine Zunahme von Gerechtigkeitsprinzipien, weggehen von Willkür. Ist hier möglicherweise in diesem Austarieren von Freiheit und Gerechtigkeit, ist da möglicherweise über das Ziel hinausgeschossen worden? Oder ist dieses Bemühen, Rechtssicherheit zu schaffen durch Detailtreue, nicht auch in diesem Prozess der letzten Jahrhunderte ein ganz wesentliches Element?
RBB 24
das genauso sehen. Es ist
vom Rundfunk Berlin
Jahrhunderte betrachtet natürlich so, dass der Staat immer mehr durch Recht und Gesetz regulierend eingreift. Wir kommen, das glaube ich ist wichtig, sich zu vergegenwärtigen, aus einer Zeit im 18. wo der Staat ganz schwach war. Der war kaum präsent vor Ort, er hatte keine Bürokratie, das waren irgendwelche einzelnen Leute, die in Amtsstuben saßen und letztlich staatliche Ordnungsvorstellungen gar nicht durchsetzen konnten. Und das hat sich entwickelt zu einem Staat, der eine sehr große Bürokratie hat, in alle Bereiche reinregiert, das aber auch ein Stück weit will und soll. Und insofern wird es immer komplizierter. Das ist schon richtig. Je mehr sozusagen je größer die Bürokratie ist, je mehr unser Leben verregelt wird, desto komplizierter wird das. Und es gibt immer Fälle, wo man sagt, kennen wir alle, das ist hier schon überreguliert. Aber ich würde auch sagen, die Welt, in der wir leben, wird ja immer komplizierter. Und je komplizierter die Welt ist und je mehr wir den Anspruch haben, hier auch zu Regelungen des gesellschaftlichen Miteinanders zu kommen, wird das eben auch für den Einzelnen im Zweifel auch, ist das auch gar nicht mehr überschaubar. Das würde ich sagen, ist relativ normal. Die Pandemie ist das, wie das gesagt worden ist, das ist eben eine extreme Ausnahmesituation. Das ist eine Naturkatastrophe, das führt zu einer Krise der Gesellschaft und da wird das alles sehr deutlich und für alle sehr spürbar. Und auch da würde ich sagen, ist es relativ normal, dass man sich jetzt darüber Gedanken macht, was wir dürfen, was nicht, dass es diese Debatten gibt. Das ist auch nicht schädlich, das ist durchaus sinnvoll. Anders kann es in der Demokratie ja nicht sein. Also ein Problem habe ich, weil Sie vorhin die Frage gestellt haben nach der Freiheit. Oder ich würde unterscheiden zwischen denen, die sich ernsthaft Sorgen auch um die Freiheit machen in einer Pandemie, wo Freiheit eingeschränkt wird, und jenen, die den Freiheitsbegriff nutzen, um Demokratie zu delegitimieren. Das ist etwas ganz anderes.
Da würde ich nachher noch gerne hinkommen. Nancy Aris, Bürokratie ist ja nicht Bürokratie. Wenn Sie heute mit Menschen zu tun haben, die sagen, ja, Bürokratie kenne ich aus der Zeit vor 89 und jetzt begegnet mir das auf eine andere Weise wieder. Wie können Sie den Unterschied relativ klar machen, was da passiert ist und was da passiert?
Na, im Prinzip ist das relativ einfach klar zu machen an den politischen Strukturen und Aushandlungsprozessen, die zu Entscheidungen führen. Aber ich würde gerne noch mal auf die allgemeine Frage der Freiheit zurückkommen, auch in Bezug auf unsere Arbeit. Wir haben ja viel mit Jugendlichen zu tun, in Schulen, und da war es sozusagen vor der Pandemie relativ kompliziert, für ein Demokratieverständnis zu werben, in dem Sinne, dass es immer schwierig war, Jugendlichen die Unfreiheit in der DDR plastisch zu erklären, weil sie im Prinzip Unfreiheit selber weitestgehend nicht erlebt haben als eigene Erfahrung. Und deswegen war das jenseits der Vorstellungswelt, was sehr gut ist natürlich, dass das fernab der Realität war. Und mein Eindruck ist, dass diese Pandemie mit allen Einschränkungen das erste Mal für junge Menschen so eine Situation gebracht hat, wo sie verstanden haben, was eine Einschränkung an individueller Freiheit ist. Und hinzu kam, das finde ich ganz bemerkenswert, dass aber junge Leute sich sehr streng an alle Einschränkungen gehalten haben. Also die haben das viel mehr umgesetzt wahrgenommen als ältere Leute, und dann ist das irgendwann geswitcht, die Situation, dass nämlich eben die vulnerablen Gruppen, die man eigentlich schützen wollte, sich selber gar nicht geschützt haben und irgendwo in der Öffentlichkeit ohne Maske rumgerannt sind und dann natürlich auch die Jugendlichen gefragt haben, so, jetzt haben wir hier eine Einschränkung erlebt, wir nehmen diese Einschränkung hin, verpfuschen unsere Jugend, jetzt mal einfach gesprochen, dafür, dass die, die wir schützen wollen, gar nicht geschützt werden wollen. So, das ist ein Aspekt, den ich bemerkenswert finde, und damit, und das hat jetzt ziemlich lange angehalten, und jetzt diskutieren Jugendliche auch ein bisschen anders über solche Themen, wenn es um Freiheit, um Demokratie geht, da werden die Diskussionen eben schon auch pointierter und schärfer geführt, ist mein Eindruck. Was ich aber nicht schlimm finde, sondern eher gut, weil man dann eben auch in eine tiefergehende Diskussion kommt. Und ein zweites Problem oder ja, Herausforderung, die ich sehe, Sie haben hier von der Verrechtlichung gesprochen. Ich denke aber, ein ganz wichtiger Punkt war auch die zeitliche Dynamik. Ja, es ist ja alles wie in so einer Art Zeitraffer passiert, und das, was wir an Aushandlungsprozessen sonst im politischen Raum haben, fand ja im Prinzip fast im Minutentakt statt. Und das hat dazu geführt, dass einerseits Entscheidungen, wo man sonst jahrelang braucht, irgendwas durchzusetzen, wie in Berlin diese Pop-up-Radwege, die dann plötzlich möglich waren, um die Abstandsregeln einzuhalten oder den öffentlichen Nahverkehr zu entlasten, waren innerhalb von einer Woche da, wo die Bürger dann natürlich fragen, wieso geht denn das jetzt? Und andererseits hatten wir eben andere Sachen, wo man gesagt hat, Mensch, da muss man doch noch mal eine Debatte führen. Wieso wird denn das jetzt ohne Not entschieden und so? Also da war so eine Dynamik drin, die, glaube ich, auch einerseits natürlich die Chancen gezeigt hat, wie Politik auch schnell mal reagieren könnte, wenn sie will, aber auch gezeigt hat, man muss da genauer hingucken. Und da komme ich jetzt wieder auf die Frage zurück, die Sie am Anfang gestellt haben. Ich glaube, es ist ein ganz großer Unterschied, dass es ja eine kritische Reflexion dieser Prozesse und dieser Entscheidung gibt, und die hätte es zum Beispiel in der DDR nie gegeben. Ja, also das ist natürlich auch ein ganz großer Unterschied in der Diskussion mit den Bürgern, aber wir haben natürlich auch ganz wutentbrannte Anrufe bei uns in der Behörde, wo sich Leute beschweren und das von der Maskendiktatur reden, und das ist schwierig, ja.
Ich will noch mal an diesen Punkt kommen, der, glaube ich, ganz entscheidend ist. Also diese Frage der Verfahren. Wir sind oft gewohnt zu sagen, ja, Demokratie lebt durch Verfahren, die sind nachvollziehbar, die sind transparent. Dann geht es manchmal ganz schnell, und manchmal fragen wir uns, warum geht es nicht so schnell. Wir Bürger haben auf der einen Seite und wir Bürgerinnen haben auf der einen Seite den Wunsch einer effektiven Verwaltung und zugleich einer, bei der wir partizipativ dabei sein können. Das geht nicht immer gut zusammen. Und dann kommt so eine Umfrage wie die von Allensbach. 31% der Deutschen sagen, wir leben in einer Scheindemokratie, und 45% sagen das in Ostdeutschland. Und wenn schon der Ministerpräsident als ein Getriebener sich darstellt, was antworten Sie denen?
Es beginnt mit dem Diskurs. Also die Frage ist, wird das offen diskutiert? Und deswegen habe ich mich entschieden, dass ich über auch Widersprüche, die ich selber wahrnehme, auch selber rede. Und deswegen habe ich meine Regierungserklärung im Dezember vor dem Landtag mit einer Bitte um Entschuldigung auch an die Bürgerinnen und Bürger beendet, dass wir Widersprüche produziert haben, bei denen wir immer im guten Glauben, im Sinne des Schutzes für Menschen gehandelt haben und später, wenn die Verordnung draußen war, erst gemerkt haben, dass wir einen Widerspruch produziert haben. Und deswegen hätte ich auch kein Problem gehabt, mit dem einen oder anderen Montagsspaziergänger ins Gespräch zu kommen, wenn sie denn hätten sprechen wollen. Also ich meine, solange sie nur bei mir das Privathaus bombardiert haben und mir Grabkerzen vor die Tür gestellt haben und sonstige persönliche Einschränkungen für mich und meine Nachbarn, die mit meinem Amt überhaupt nichts zu tun haben, solange ist das eine Geschichte, die ich hochproblematisch finde. Aber eine Diskussion zu führen, auch mit Menschen, bei denen man selber anderer Auffassung ist, halte ich für grundsätzlich notwendig. Christine Lieberknecht hat aus ihrer christlichen Perspektive auch als Pastorin eine sehr deutliche Kritik an der Kirche geübt. Gab eine heftige Diskussion dazu. Wir haben uns unterhalten, was sie und ihre Familie erlebt haben. Und ich habe es dann unterhalten bei einer Beerdigung, wo ich selber in der Situation stand. Wie verhältst du dich jetzt, dass deine Nachbarin gestorben ist? Man weit weg auf dem Friedhof, viele Reihen weg, trotzdem steht und hinterher ein öffentliches Ermittlungsverfahren gegen mich angestellt worden ist, ob ich möglicherweise gegen meine eigene Verordnung verstoßen habe. Aber in der Sache war jede der Maßnahmen ausgerichtet, einen höheren Schutz für Menschen zu ermöglichen.
Christine Lieberknecht, Sie haben schon zum Mikrofon gegriffen.
Ja, weil ich das absolut bestätigen möchte. Wir müssen erklären, wir müssen im Gespräch sein, auch in dem Suchprozess, wo man nicht schon die fertige Lösung präsentieren kann, aber zumindest Räume öffnen, um auch die Schwierigkeiten von Entscheidungsfindung, von Prozessen deutlich zu machen. Da haben wir unsere demokratischen Verfahren, ja. Diese demokratischen Verfahren, die aber immer auch partizipatorisch mit Bürgerinnen und Bürgern ausgestaltbar sind. Aber es kommt natürlich dann schon auch auf die Inhalte an. Und die Inhalte müssen verstehbar sein. Und bei den Inhalten muss auch in einem transparenten Prozess dann zwischen verschiedenen Möglichkeiten, und das war bei Corona ja schon auch ein Problem, es gab wissenschaftliche Mehrheitsmeinungen, es gab auch Mindermeinungen, da wird man misstrauisch. Das sind alles Prozesse, wo ich es immer nur sagen kann, fürchtet nichts, scheut niemanden, seid im offenen Dialog. Dann sind Bürger auch bereit, sich einzubringen. Demokratie lebt davon, dass ihre Entscheidungsprozesse sowohl im Verfahren als auch in den Inhalten verstehbar sind.
Nancy Aris.
Also das hört sich immer schön an mit dem Dialog und der gewollt ist, aber mein Eindruck ist doch jetzt schon der, dass weite Teile der Gesellschaft auch gerade diesen Aushandlungsprozess eigentlich gar nicht mehr mitmachen wollen, dass sie eigentlich gesagt bekommen wollen, was Phase ist. Also jetzt ist doch gerade diese Diskussion mit der Impfpflicht gewesen, dann gab es diese, ja, warum bestimmt das nicht einfach jemand, und da ist ja so dieser politische Aushandlungsprozess, Debatten im Bundestag etc., die werden ja schon fast als so eine Art Störfunktion gesehen. Also ich sehe da schon ein Problem, dass dieses Dialogangebot, natürlich muss das da sein, aber da muss ja auch jemand sein, der den Dialog annimmt und der sich auch qualifiziert da irgendwie einbringt. Und ich habe den Eindruck, dass gerade in der Pandemie das ein Stück weit auch zurückgegangen ist, dass man eigentlich wirklich die Politiker als so eine Art Leistungsbringer, als Vollstrecker nur noch sieht, ohne selber einen Teil da auch mit, was heißt Verantwortung, die kann man natürlich nicht übernehmen, weil der Bürger beschließt die Dinge nicht, aber trotzdem, ich glaube, die Erwartungshaltung ist in der Pandemie stärker so geworden, dass der starke Staat entscheidet und sich die Bürger zurücknehmen. So jedenfalls meine Wahrnehmung.
Also ich denke, genau da gilt das, was ich gesagt habe, wie in einem Brennglas. Es ist eine Frage an eine Verhaltensweise oder ein Umgang insgesamt in unserer Gesellschaft über alle Ebenen. Und zwar hin zu dem, was, ich würde es mal so sagen, was der erste Bundespräsident in den Anfängen der Demokratie in der alten Bundesrepublik einmal gesagt hat: Die Demokratie verträgt kein ohne mich, sie lebt von dem mit mir. Und da sind wir in der Tat über weite Strecken ein ganzes Stück weggekommen.
Was müssen wir denn eigentlich in einer funktionierenden Demokratie von den Bürgerinnen und Bürgern erwarten, Jörg Kanzenmüller, damit dieses demokratische Gemeinwesen funktioniert.
Also ich tue mir ein bisschen schwer damit, dass die Demokratie vom Bürger etwas erwartet. Also letztlich ist die Erwartung, sich nur an die Gesetze zu halten, mehr nicht. Und das ist das Paradox wieder der Demokratie. Sie lebt von der Partizipation und sie lebt davon, dass sich die Bürgerinnen und Bürger beteiligen. Aber man kann das nicht erwarten. Es gibt keine Wahlpflicht. Es muss in der Demokratie möglich sein, dass ich nur zu Hause auf der Couch sitze und mich überhaupt nicht für Politik interessiere. Aber wenn das alle machen, ist das das Ende der Demokratie. Das heißt, es geht vielmehr, glaube ich, in der Demokratie immer wieder dafür zu werben und die Leute zu überzeugen, dass es wichtig ist, dass sie ihre Interessen, die sie haben, vertreten, dass es innerhalb dieses demokratischen Systems möglich ist, ihre Interessen zu vertreten, dass das immer anstrengend ist, aber dass das eigentlich die Chance ist, dass sie hier nicht machtlos sind, sondern sich verbünden können mit anderen, Vereine gründen, Parteien gründen und versuchen, ihre Interessen gemeinschaftlich zu vertreten. Aber wer das nicht möchte, muss das auch nicht.
Vielleicht sind das die Voraussetzungen der Demokratie, die sie selber nicht herstellen können.
Aber es gibt ja Orte, und nach denen muss man auch mal ein bisschen stärker fragen, wo zumindest in früheren Jahren und zum Teil, Gott sei Dank, auch heute noch, die Motivation, sich für Demokratie einzusetzen, demokratisch mitzuwirken, zum Selbstverständnis gehört. Das sind unsere Selbstverwaltungsstrukturen, die wir haben, sowohl in der Wirtschaft, Gewerkschaften, ist auch die Kirche. Ich selber bin ja zutiefst im christlichen Glauben, als Theologin verankert. So hat jeder irgendwo auch seine Hintergründe. Und dann, denke ich, lohnt es sich danach zu fragen, wo sind die Orte, wo zur Teilhabe, zur Demokratie ermutigt wird und wo es Menschen dann auch selbst zum Bedürfnis wird, sich da einzubringen.
Orte kann man schaffen. Auch der Staat kann als Ermöglicher von solchen Orten agieren, Udo Ramelow. Wie weit darf er sich eigentlich hineinwagen in dieses letztlich ja dann auch möglicherweise normative Element?
Naja, wir haben in Thüringen eine lange Tradition, also seit 30 Jahren eine Tradition in der Debatte über mehr direkt demokratische Elemente. Das ist ein permanenter Prozess gewesen. Der ist im Moment gerade wieder in so einer neuen Phase. Da geht es um die Bürgerräte. Ich finde das nach wie vor einen wichtigen Teilprozess der gesellschaftlichen Implementierung, damit Demokratie eben nicht nur als parlamentarische Demokratie statisch diesem einen Ort stattfindet, obwohl sie, das Parlament als Rechtssetzer, von zentraler Bedeutung ist. Also ich will das auch überhaupt nicht in Frage stellen. Ich will noch mal auf die Pandemie ein kurzes Blitzlicht machen. Wir haben von Anfang an einen wissenschaftlichen Beirat berufen, der quer durch alle Institutionen benannt worden ist. Und wir haben einen Bürgerrat berufen, der parallel dazu aus der Perspektive der Bürger die Bearbeitung gemacht hat. Dieser Bürgerrat ist öffentlich gar nicht wahrgenommen worden. Dabei hat er dieselben Fragen bearbeitet, wie sie auch bei einer Corona-Demo auch bearbeitet worden sind. Aber sie sind dort eben auch miteinander bearbeitet worden. Und auf eine Paradoxie, und deswegen ist das so ein Blitzlicht, will ich hinweisen. Wenn Sie mich vor 3 Jahren gefragt hätten, ob sich Ostdeutsche schneller impfen lassen, hätte ich immer stur gesagt, jawohl, meine Lebenserfahrung als Westdeutscher ist, dass man mir 30, 28 Jahre immer deutlich gesagt hat, die Wessis sind doof, weil die Ossis sind alle bereit, sich impfen zu lassen. Ich habe nie damit gerechnet, dass die Ablehnung in einem Teil der Bevölkerung in Ostdeutschland so massiv und mit Begründungen, die anti-West waren. Amerikanische Giftbrühe lasse ich mir nicht spritzen, haben mir Menschen gesagt. Und ich lasse mir keine Würmer in die Nase schieben und was ich mir nicht alles anhören musste. Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. In dem Fall kam tatsächlich dann eine klare Aussage, die mir immer wieder begegnet hat, ja, wenn ihr es entscheidet, dann mache ich's. Das sind dieselben Leute, die jetzt mit russischen Fahnen rumlaufen und pro Putin schreien und die mir jetzt ganz vehement sagen, ja, wenn ich Sputnik V gekriegt hätte, das hätte ich mir impfen lassen. Und dann merke ich, dass da politisch noch was anderes im Subtext oder in der Empfindung eine andere Geschichte da noch mitschwingt, wo ich sage, da lohnt es sich, glaube ich, noch mal mehr nachzuspüren, was ist da wirklich an Lebenserfahrung noch dahinter.
Und damit haben Sie mir eine Brücke gebaut zu etwas, was ich nicht am Anfang gleich ansprechen wollte. Ich habe das ja mit diesen 31% bundesweit und 45% ostdeutsch, die sagen, wir leben in einer Scheindemokratie. Es gibt immer so eine Tendenz, gerade von Westdeutschen hinzugucken und zu sagen, na, die haben es in 3 Jahrzehnten nicht geschafft zu verstehen, was Demokratie und Freiheit ist. Deshalb wählen sie so, wie sie wählen. Nennen Sie an.
Diese Statistiken, die immer wieder zitiert werden, man kann ja auch andere Statistiken nehmen, wie zum Beispiel den Thüringen-Monitor von 2019, wo wirklich 90% der Bevölkerung gesagt haben, dass die Demokratie die beste Staatsform ist. Das ist ja eine ganz überwältigende Zustimmung, aber, jetzt kommt das Aber, eben nur 68% sagen ja, und sie wird auch gut umgesetzt. Also das ist ja ein Unterschied, ob man sagt, man lehnt die Form ab oder man stellt Defizite fest. Und diese Defizite, die sehen wir ja alle jeden Tag überall. Und da will ich auch nochmal auf die Orte der Demokratie zurückkommen, weil das ist nämlich auch so ein ganz wichtiges Thema. Es gibt ganz viel zivilgesellschaftliches Engagement in der Provinz, im ländlichen Raum, aber die sind immer wirklich am Krebseln, finanziell unterstützt zu werden. Das ist alles ganz schwierig. Und in Sachsen gibt es seit längerem eben die Beobachtung, wo wirklich rechte Gruppen diesen Raum sich kapern und sozusagen so pseudo-soziale Projekte aufziehen. Der Dritte Weg in Plauen ganz markant, der Hausaufgabenhilfe anbietet. Angelschein kann man dort machen, man kann Winterhilfe, Bekleidung bekommen, alles nur für Deutsche, extrem ausländerfeindlich. So rekrutieren die im Prinzip in ihrem Stützpunkt, wie sich das nennt, neue Mitglieder. Und da denke ich, muss wirklich die Kommune, das Land ganz genau hingucken, sich diese Bereiche nicht aus der Hand nehmen lassen. Und das passiert nicht irgendwo nur in einer Stadt, sondern flächendeckend. Dann wollte ich noch zu dieser Entwicklung, ob das mitschwingt die letzten Jahre, warum die Menschen vielleicht in Ostdeutschland anders sind als woanders. Also ich glaube, es ist so eine Art Dilemma. Ja? Einerseits sagt man immer, ja, der Ossi, als ob das so eine Spezie ist. Andererseits schaut man eben eigentlich gar nicht genau hin, was jetzt diese Verwerfungen sind. Und wenn wir gerade auf 89 gucken, dann war das doch ganz enorm, dass die Menschen eigentlich diesen Freiheitswillen hatten. Und das war ja nicht bloß auf den Demonstrationen, das war ja die größte Wahlbeteiligung, die es in Deutschland überhaupt gab, mit 93,4%. Das gab es nie wieder. Also die haben ja sozusagen auch an demokratischen Strukturen mit teilgehabt. Sie haben runde Tische gehabt, Partizipation, Bürgerversammlung. Aber dann nach der deutschen Einheit sind ja eben diese basisdemokratischen Strukturen, die sich die Menschen selbst erkämpft hatten, Leute von der Straße, die sind ja mehr und mehr abgewickelt worden. Und ich glaube, das hat auch zu einer Enttäuschung geführt, wo man dachte, naja, jetzt habe ich die Stimme erhoben, ich habe etwas erkämpft, aber jetzt wäre ich ja nicht mehr gebraucht, weil jetzt sind die Verwaltungseliten aus Baden-Württemberg da.
Also ich würde da würde ich gerne als Zeitzeuge einhaken. Als Gewerkschafter habe ich ja in der Zeit Betriebe beraten, die in die Arbeitskämpfe gegangen sind. Es gibt für mich so eine langanhaltende Erinnerung, dass alle DDR-Bürger, egal ob sie die DDR geliebt, verehrt oder gehasst oder unter ihr gelitten haben, es ist völlig egal. Sie haben alle ein und dieselbe Zeit erlebt, in der auf einmal in allen Familien jeder Zweite oder jeder Dritte arbeitslos wurde. Und ich habe viele großartige Menschen kennengelernt, die in dieser Zeit angefangen haben, Gewerkschaftsarbeit auch zu leben. Aber sie haben alle die Erfahrung gemacht, und zwar immer dann in den großen Betrieben, dass sie arbeitslos wurden. Also weil diese Belegschaften in dieser Form, es war die Ausnahme, dass es uns mal gelungen ist, Betriebe komplett in die neuen Betriebe überzuführen. Ich habe eine Erfahrung gemacht, 3000 Beschäftigte von HO sollten zur Rewe rübergehen. Die Rewe war bereit, alle mit allen Rechten und Pflichten zu übernehmen. Dann wären sie auch mit ihren Betriebsräten rübergegangen und. Die Anweisung kam, darf unter keinen Umständen passieren. Sie sind alle übernommen worden. Aber sie haben auch die Erfahrung gemacht, dass sie auf einmal nicht in den gleichen Strukturen, die sie sich erkämpft haben, auf einmal am neuen Platz angekommen sind. Und für mich ganz bitter ist der Arbeitskampf Bischofferode. Wissen Sie, das Verrückte ist, dass im Moment, jetzt gerade in Bischofferode, zum ersten Mal wieder gebohrt wird und nach dem Rohstoff gesucht wird durch eine kanadische Firma. Weil die sagen, der Rohstoff ist so massiv, also wir haben das immer gewusst,
Und es wurde damals aus Gründen der Marktbereinigung zerstört. Aber was das emotional bedeutet, das Schild Bischofferode ist überall, hing auf einmal in Ostdeutschland an fast allen Ortsschildern. Und diese Erfahrung, die damit verbunden ist, ist eine Kollektiverfahrung. Die haben die Westdeutschen nicht gemacht. Die Westdeutschen haben in der gleichen Zeit Überstunden gemacht, weil die Produkte, die in Ostdeutschland verkauft wurden, mussten irgendwo produziert werden.
Ich will auf diesen Punkt mit dem Protest kommen, weil es gibt ja sehr viel Protest, der exklusiv ist, der ausgrenzend ist. Auch gerade im Zusammenhang mit Corona haben wir es erlebt. Wir erleben es möglicherweise mit anderen Themen seit mehreren Jahren, die eher sagen, wir wollen unter uns bleiben, wir protestieren gegen was auch immer fremd ist. Vielleicht kann uns Jörg Ganzenmüller da auch ein bisschen helfen. Es gibt durchaus ein Bewusstsein, mit Protest etwas erreichen zu können in einer Demokratie. Und es gibt welche, die von außen quasi das nutzen, um gegen die Demokratie zu arbeiten. Aber ich habe den Eindruck, die Trennlinie ist oft nicht so scharf.
Also zunächst gehört natürlich Protest zur Demokratie dazu, das ist ganz klar. Und eben, Sie haben ja Beispiele genannt, wo Protest auch große, grundlegende politische Entscheidungen geprägt hat. Tatsächlich ist aber auch ein Phänomen, durchaus eher der letzten Jahre, würde ich sagen, wo man den Eindruck hat, dass es in dem Fall gar nicht darum geht, die Ziele, die formuliert werden, politische Ziele zur Geltung zu bringen. Dafür möchte Protest ja, dass auch dafür Mehrheiten zu gewinnen in der Gesellschaft. Also die ganze Umweltbewegung fing ja klein an heute, wenn wir gucken, welche Bedeutung Umweltschutz in der Gesellschaft hat. Das ist ja ein sehr erfolgreiches Beispiel für eine ursprüngliche Protestbewegung, die heute das Umweltschutzthema in allen politischen Parteien. Die Grenze ist fließend, ist nicht immer einfach auszumachen, aber ich würde sie immer da sehen, wo die Inhalte des Protests nicht dazu genutzt werden, die Politik des Landes zu ändern, sondern das System zu delegitimieren. Und das sehen wir eben immer öfter, habe ich den Eindruck. Und das ist was grundsätzlich anderes. Da geht es da nämlich gar nicht um Freiheit oder sonstige Dinge, die Leute sich auf die Fahnen schreiben. Das sind ja dann auch sehr oft bekannte politische Akteure, die dahinter stecken, die berechtigte politische Forderungen oder Sorgen, die Menschen haben, gezielt dazu nutzen, die Demokratie, die sie ablehnen, auszuhebeln.
Könnten wir auch möglicherweise, Christine Lieberknecht, manchmal in öffentlichen Debatten zu früh die Reißleine ziehen, also zu schnell sagen, das gehört nicht mehr in den Konsens hinein, wo Leute mit Anfragen kommen?
Also ich bin generell für einen eher weiteren Raum. Man muss sich aber darum kümmern. Ich habe ja auch, wie Bodo Ramlos auch, jede Menge auch Briefe bekommen, wo man sagt, also die sind jetzt wirklich unterhalb der Gürtellinie. Gelegentlich habe ich dann schon gesagt, so, und jetzt will ich mit diesen Menschen mal reden. Bitte ladet den ein. Und dann ist es, für mich war es jedes Mal ein wirkliches Aha-Erlebnis, ja, fast ein Wunder, dass dann Menschen kamen, die weit, weit weg von dem Duktus waren, den sie da in dem Brief niedergeschrieben haben. Dann ging es vielleicht noch 3 oder 5 Minuten um das Beschwernis des Briefes. Und ansonsten ging es um alle möglichen Lebenserfahrungen. Das waren Menschen, wo ich den Eindruck hatte, ja, nach so einem Gespräch sind die dabei. Die kann man gewinnen.
Ein ganz wichtiger Aspekt ist natürlich auch in der Arbeit der Landesbeauftragten auch die Betreuung der ehemals politisch Verfolgten, wo es darum geht, dass Menschen heute noch unter Folgen ihrer politischen Verfolgung leiden. Dann geht es um Haftfolgeschäden etc. Und da kann man schon sehr deutlich beobachten, dass das natürlich die Wahrnehmung und auch die Realität vieler ehemaliger Betroffenen so ist, dass sie jahrelang in irgendwelchen Anerkennungsverfahren hängen und dadurch natürlich auch so eine Skepsis gegenüber den staatlichen Organen, will ich es mal so nennen, weiter besteht, ja? Wo sie sagen, wir haben in der DDR oder sogar in der sowjetischen Besatzungszone gelitten, wir wollen bestimmte Dinge rehabilitiert oder anerkannt haben und das ist so, so schwierig. Warum ist das denn so schwierig? Also wichtig finde ich aber, dass es da eben auch im politischen Aushandlungsprozess auch immer Möglichkeiten und Wege gibt. So gibt es da in Sachsen so einen gewissen Härtefallfonds, wo man in einer relativ unbürokratischen und niederschwelligen Art eben Menschen hilft, die rehabilitiert sind, die aber im Prinzip finanziell von dieser Rehabilitierung überhaupt nichts haben. Und deswegen denke ich, vielleicht muss das auch häufiger solche kleinteiligen Momente auch der Würdigung, der Anerkennung, der Wertschätzung geben, eben über ein einfach nur im Dialog sein hinaus.
Ich habe aktuell zwei Fälle auf dem Tisch, beziehungsweise wir in der Staatskanzlei, was wir begleiten. Ich will Ihnen das gar nicht erzählen, aber da würde man nur beim Draufgucken Wut kriegen. Also ich kriege da auch richtig Wut, dass tatsächlich Behörden das hin und her schieben, dass jemand, der schon längst anerkannt ist, der als Stasi-Opfer klar anerkannt ist, aber dann alles hin und her schieben und sagen, sind daraus jetzt aber noch Rentenableitungen zu machen und ist ein späterer, behinderter, zerstörter Lebensweg nicht auch Teil dessen, was an Biografie zerstört worden ist. Und man sieht das und man weiß, der Mann stirbt. Also man weiß, es geht um einen zeitlich ganz engen Rahmen und es wird ihm nicht mal mehr ermöglicht, wahrscheinlich im Leben es noch zu erleben. Und dann melden sich die Angehörigen und sagen, Ministerpräsident, mach mal was. Und das ist mitten in einem Rechtsverfahren, wo tatsächlich es hin und her geschoben wird.
Wir haben vorhin schon davon gesprochen, Demokratie lebt vom Mitmachen. Das kann man nicht erzwingen. Auch ein solches Gespräch lebt vom Mitmachen.
Vielen Dank erstmal. Ich fand das ganz klasse. Jetzt gehöre ich auch mit zu den Älteren. Die Erfahrungen, die die Älteren gemacht haben, haben die eigentlich noch direkten Einfluss auf die, ich sage jetzt mal so 20- bis 35-Jährigen? Gibt es da eigentlich noch negative Dinge, die weitergetragen worden sind von den Älteren?
Ich nehme die Frage dahinter gleich noch mit.
Ich bin noch nicht so ganz glücklich über die Antwort, wie wir Räume schaffen für Partizipation. Als Kommunalpolitiker habe ich die Erfahrung gemacht, wenn man solche Räume schafft, das sind ja Nebenräume, zum Beispiel Bürgerhaushalte, dann mangelt es denen an Kompetenz, beziehungsweise nicht Kompetenz, sondern an Durchsetzungskraft. Denn sie können ja praktisch den gewählten Stadtrat oder den Gemeinderat nicht ersetzen. Und häufig fehlt es dann an Geld, wenn ich einen Bürgerhaushalt im Prinzip nur noch konsolidieren darf. Das heißt also, im Prinzip muss man ein Belohnungssystem dafür erfinden, dass den Leuten das Spaß macht. Das sehe ich nicht. Bei den Protesten, die hier angesprochen worden sind, ist manchmal das Belohnungspotenzial besteht in diesem Happening-Charakter. Also wenn man die Pershing-Demonstranten heute spricht, die erzählen heute noch mit glühenden Augen, dass sie damals gegen den NATO-Doppelbeschluss gekämpft haben, aber ohne den entsprechenden Erfolg. Ich bin ein bisschen ratlos, wie wir denn eigentlich tatsächlich Demokratie gestalten wollen, wenn die eigentlichen Akteure gar nicht mehr im Mittelpunkt stehen. Politische Parteien haben in Deutschland ein Schmuddel-Image.
Also wenn ich von Räumen spreche, da geht es mir um alles andere als, ich sag mal jetzt, Alibi-Veranstaltungen oder da Nischen zu schaffen. Aber es gibt doch gerade in der Kommunalpolitik die Möglichkeit von Bürgersachverständigen, die dann tatsächlich auch in den kommunalen Gremien eine Rolle spielen, die gefragt sind. Oder natürlich sehe ich, dass unsere Parteien insgesamt in einer schwierigen Lage sind und längst nicht mehr allein von den Zahlen her die Rolle spielen, wie sie vielleicht vor 30, 40 Jahren oder alten Bundesrepublik gespielt haben. Aber gerade auf kommunaler Ebene mache ich die Erfahrung, dass es so viele Bürgerzusammenschlüsse dann auch gibt für Wahlen. Jedenfalls in Thüringen haben wir da wenig Probleme, dass die Feuerwehr antritt, dass der Heimatverein antritt, dass es ja auch Kirmesjugend zum Beispiel auf den Dörfern gibt, die antreten.
Also bei den Bürgerräten ist es so, dass es ein Auswahlverfahren gibt, da kann man sich melden, dann wird es ausgelost. Also es wird ja dann auch wissenschaftlich begleitet. Wir geben da auch sehr viel Geld aus, damit das, was da am Ende an Bürgermeinung eingespielt wird, auch zu einem Bürgergutachten führt. Also das meine ich. Also da rede ich ausdrücklich nicht über eine Alibi-Veranstaltung. Die Frage ist, ob andere Bürger sich dadurch dann repräsentiert fühlen. Das hängt dann aber mit der Kommunikation zusammen. Ob man es schafft, deutlich zu machen, dass die gleichen Fragen, die bei vielen Bürgern eine Rolle spielen, tatsächlich da bearbeitet worden sind. Bei Corona war es so, dass tatsächlich der Bürgerrat in der Bearbeitungszeit gebeten hatte, nicht gefilmt zu werden. Und dann merken Sie mal, was das heißt. dass Sie alle engagiert mitgemacht haben, aber am Ende mit dem Kabinett auch die gemeinsame Kabinettssitzung geführt haben, dann auch öffentlich das Gutachten vorgestellt haben. Und auf der Basis des Gutachtens haben wir wiederum einen Teil unserer Hausaufgaben gemacht, die wir wieder in Umsetzungsverfahren reingenommen haben. So würde ich mir jedenfalls auch noch mehr solcher partizipativer Elemente wünschen. Aber um es klar zu sagen, ich war jetzt in Berndterode im Eichsfeld, die kümmern sich dort um Flüchtlinge. Da fragt überhaupt keiner danach, wer zuständig ist. Da sind die alle dabei.
Ich glaube, dass das immer darauf ankommt, dass es um was gehen muss. Und wenn wir die letzten großen Proteste sehen, wir haben ja die Friedensbewegung, die Ostermärsche, die so in den letzten Jahren so vor sich hin dümpelten, und mit dem Krieg in der Ukraine waren plötzlich hunderttausende Menschen auf der Straße, weil das einfach die Leute so dermaßen beschäftigt hat, ja, oder wenn wir Fridays for Future sehen. Und da denke ich, ist es sehr wichtig, im politischen Raum dem auch eine Stimme zu geben, ja, die nicht immer abzutun, so nach dem Motto, ach ja, ihr könnt ja sowieso nicht mitreden, weil ihr seid ja alle viel zu jung und habt sowieso keine Ahnung und hängt nur am Smartphone.
Aber ich habe doch den Eindruck, also Fridays for Future sind zumindest bei meiner Generation von Journalisten absolut in, weil da passiert immer was, da kann man immer toll was drüber berichten.
Man könnte sie ja dann auch mal in politische Entscheidungsprozesse mit einbeziehen. Also das passiert ja jetzt auch, aber am Anfang wurden sie ja doch sehr verlacht. Und ich denke, das ist natürlich auch ein Prozess, der da immer stattfindet, aber wo eben diejenigen, die mitmachen wollen, auch ein Stück weit einen langen Atem haben müssen.
Jörg Ganzenmüller, Partizipation und Veränderung von Parteienlandschaft, die Gewährleistungen von Freiheit in einer Demokratie, geht das überhaupt ohne solche langgewachsenen Strukturen?
Ich glaube, die Parteiendemokratie, die repräsentative Demokratie hat ihre Stärken und die hat sie in der Vergangenheit gezeigt. Und umso besorgniserregender finde ich es auch, Beispiel Frankreich, dass alte Parteien, Italien wäre ein anderes Beispiel, sozusagen völlig marginalisiert werden. Das hat sicherlich auch mit den Parteien zu tun. Es entstehen neue Parteien, die aber so einen Bewegungscharakter haben, wo man nicht genau weiß, was sich daraus entwickelt. Meine Meinung ist, dass solche partizipativen Elemente, die man mit direkter Demokratie verbindet, auf kommunaler Ebene sehr gut funktionieren und sehr wichtig ist, und das sollte man stärken. Manchmal habe ich den Eindruck aber, dass in dieser Situation die direkte Demokratie häufig so als Schlagwort und als Allheilmittel gesehen wird. Und ich nehme mal das Beispiel Brexit. Mit Nigel Farage, jemanden einer kleinen Splitterpartei in Großbritannien, der sich aber sozusagen an die Spitze dieser Kampagne stellt. Das war sozusagen ein Element direkter Demokratie, eine Volksbefragung. Nur, dass diese Person überhaupt nicht demokratisch legitimiert war. Und da ist mir die alte Parteiendemokratie dann doch lieber, denn da gibt es über Wahlen, sind diejenigen, die dort in den Parlamenten sitzen, demokratisch legitimiert und sind nicht einfach nur die Lautesten, die vielleicht eine Kampagne fahren können, die viele Leute anspricht.
Die andere Frage, die wir eben angesprochen hatten, wie ist es eigentlich mit den jungen Menschen? Gerade weil Sie ja nun auch als Professor in Jena unterwegs sind.
Also um auch nochmal direkt auf die Frage einzugehen, wie weit eigentlich das Familiengedächtnis hier eine Rolle spielt. Und das ist ja stark, das zeigt der Thüringen-Monitor. Ich zahle nur so ungefähr im Kopf, aber ich glaube, bei der Frage, woher beziehen Sie hauptsächlich Ihre Informationen zur DDR, sagen 60% Familiengedächtnis und dann noch irgendwie 30% Schule und dann ganz wenig Medien und Gedenkstätten leider marginal. So ist es. Also das spielt noch eine ganz starke Rolle bei den Bildern.
Wie ist das mit denen, die kein Familiengedächtnis haben, weil sie aus Westdeutschland kommen?
Naja, die haben auch ein Familiengedächtnis, klar, nur ein anderes. Ne? Also die haben im Prinzip entweder keine Beziehungen persönlichen zur DDR gehabt, dann finden wir sehr stark das damals ja auch medial präsente Bild aus dem Kalten Krieg mit allen Vorurteilen, aber es gibt ja auch durchaus westdeutsche Familien mit Familienkontakten und da sind es dann vielleicht die Westpakete oder ähnliche Dinge, die dann eine Rolle spielen. Aber um auf Ihre Frage nochmal direkt zu antworten, ich glaube schon, dass sich da was tut gerade, auch jenseits des Familiengedächtnisses. Ich nehme das in Jena so wahr, dass die jungen Studierenden anders fragen. Also ich verspreche mir da auch sehr viel von.
Ich habe jetzt mit den Betriebsräten von Bischofferode ein Theaterstück besucht in Weimar. Junge Schauspieler haben ein Theaterstück zu dem Arbeitskampf Bischofferode entwickelt. Ich habe das für unspielbar gehalten und war auch sehr skeptisch, bin mit den Betriebsräten dorthin und mit dem Bürgermeister dorthin und wir waren begeistert. Und dann haben wir hinterher mit den Schauspielern geredet und haben die gesagt, sie sind alle erst geboren nach dem Arbeitskampf. Und als sie gefragt worden sind vom Nationaltheater, ob sie als Schauspieler das machen würden und ob sie davon was kennen, haben alle genickt, haben gesagt, alles Ossis, haben alle gesagt, na klar, wissen wir genau Bescheid. Und haben dann gesagt, sie haben gar nichts gewusst. Und ich glaube, da liegt noch ein hohes Spannungselement, über das wir uns klar sein müssen, dass wir tatsächlich dieser jungen Generation den Raum geben müssen, auch zu hinterfragen, warum sind ihre Eltern vielleicht komisch gewesen, aus ihrer Sicht, mit ihrer eigenen Wahrnehmung.
Ich wollte jetzt am Ende dieser Runde nur noch einmal eine Lanze für die Frauen im Zusammenhang mit Freiheit und Demokratie brechen. 1989 auf den Straßen, auch an der Spitze der Demonstrationen, waren ebenso viele Frauen wie Männer. Ich finde es auch spannend, gerade für junge Mädchen, die Geschichten dieser Frauen sichtbar zu machen, mit allen Überraschungen, mit allem Ungewöhnlichen, was man dabei finden kann. Und dann natürlich in der theoretischen Diskussion die große Philosophin Hannah Arendt. Der Sinn von Politik ist Freiheit. Und das sollte auch einmal auf diesem Podium gesagt sein.
Bodo Ramelow, wenn Sie jetzt hier rausgehen...
Ich kann nach dem Satz von Christine Lieberknecht nichts mehr beitragen.
Das war das Forum Grenzen der Demokratie, Freiheit und Protest im vereinten Deutschland in Zusammenarbeit mit der Bundesstiftung Aufarbeitung der SED-Diktatur, aufgezeichnet bei der Geschichtsmesse im thüringischen Suhl am 28. April 2022. Es diskutierten der jetzige Ministerpräsident von Thüringen, Bodo Ramelow, Die Linke, seine Vorgängerin Christine Lieberknecht, CDU, die sächsische Aufarbeitungsbeauftragte Nancy Ares und Jörg Ganzenmüller, Vorstandsvorsitzender der Stiftung Ettersberg in Weimar und Professor für europäischen Diktaturenvergleich in Jena.
RBB 24 Inforadio. Das Forum.